Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Verspannte Schultern oder einen verspannten Nacken, das hat wohl fast jeder schon mal erlebt. Das Beste, was einem dann passieren kann, ist, dass man eine Massage bekommt. Das lindert die Verspannungen ein wenig. Aber wenn solche Verhärtungen im Hals-, Schulter- und Nackenbereich über einen langen Zeitraum andauern, dann kann das ganz gravierende Folgen haben. Muskelverspannungen, wenn Nacken, Hals und Schulter schmerzen. So lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin zu folgenden Themen. Demenzprävention. Wie kann das Risiko für Alzheimer gesenkt werden? Und onkologische Spitzenzentren bilden ein Netzwerk gegen Lungenkrebs. Im Radiolexikon Gesundheit nach den 11 Uhr Nachrichten geht es heute um etwas Exotisches, nämlich um indianische Medizin. Soweit die Übersicht, hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt. Verspannungen in Nacken, Hals und Schulter. Unser erster Studiogast heute Vormittag ist Professor Stefan Rehardt. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Agaplesion Markus Krankenhauses in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Professor Rehardt.
Guten Morgen.
Verspannungen in Nacken, Hals und Schulter, die kennt fast jeder. Die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht näher zu beschreiben. Woher kommen diese Verspannungen? Was sind die Ursachen?
Oftmals sind es ganz einfache Bagatellen, ein Zug, eine falsche Bewegung. Aber ganz grob gesagt können solche Veränderungen entstehen durch Verletzungen, durch degenerative Prozesse in Richtung Arthrose oder aber auch durch rheumatische Erkrankungen.
Und was ich mir gut vorstellen kann, sind natürlich auch Haltungsschäden. Wenn man, sagen wir mal, lange Zeit am Computer arbeitet, am Schreibtisch sitzt, dann kommen ja solche Verspannungen ja gerne auf.
Absolut. Vor allen Dingen, weil man konzentriert an seiner Arbeit ist und gar nicht merkt, dass man vielleicht längere Zeit in einer bestimmten Zwangshaltung sich befindet. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man immer mal eine Haltung ändert oder sich kurz entspannt. Ja, das sind häufige Ursachen. Kommt auch noch dazu Sport. Wenn jemand einen Sport betreibt, zum Beispiel für Halswirbelsäule oder Schultern, der über Kopf ausgerichtet ist, oder aber andere Maßnahmen im täglichen Leben, sodass Beschwerden dort einfach und leicht auftreten.
Jetzt haben Sie Sport gesagt. Sport hätte ich jetzt erwartet, ist ja eher was Gutes und wahrscheinlich auch eher schützend für Verspannungen. Gibt es bestimmte Sportarten, die da nicht so geeignet sind?
Definitiv ist Sport sehr, sehr gut. Es ist immer die Frage des Maßes und der Intensität und der Gewalt, mit der man ihn betreibt. Auf der anderen Seite sind die Sportarten über Kopf, zum Beispiel Tennis, Speerwerfen oder aber Volleyball. Das sind Sportarten, wenn man die im Übermaß betreibt, die gefährden potenziell Beschwerden und können die provozieren, Beschwerden im Bereich von Halswirbelsäule oder Schultern.
Mhm. Das jetzt einfach nur Verspannungen oder gehen die dann auch gleich schon früh mit Schmerzen einher?
Oftmals gehen Verspannungen mit Schmerzen einher. Wenn man in einer Zwangshaltung Sport ausübt, auch beim Bodybuilding zum Beispiel, mit länger dauernden Anspannungen der Muskulatur können die verhärten. Dann entstehen Prozesse, die Entzündungsstoffe aussenden und dann kommt es zu dem empfundenen Schmerz. Es lässt sich oft nicht richtig trennen voneinander.
Mhm. Unser zweiter Studiogast heute Vormittag ist Dagmar Schlaubitz. Sie ist niedergelassene Krankengymnastin und Physiotherapeutin in Budenheim bei Mainz und sie ist im rheinland-pfälzischen Landesvorstand des Deutschen Verbandes für Physiotherapie. Guten Morgen, Frau Schlaubitz.
Guten Morgen.
Mit welchen Verspannungen und Schulter- und Nackenschmerzen kommen Patienten hauptsächlich zu Ihnen in die Praxis?
Man kann den ganzen Schulter-Nackenbereich zusammenfassen, weil auch die Muskulatur entsprechend zusammenhängt. Wir haben häufig Rezepte, die einen bestimmten Bereich einschließen. Das heißt, es steht auf dem Rezept ein Halswirbelsäulensyndrom oder eine Schulter Immobilität. Aber im Grunde genommen muss man diesen Bereich immer zusammen sehen, weil es einfach funktionell zusammenhängt. Die Muskulatur hängt an der Wirbelsäule, überspannt die Schulter, überspannt den hinteren Rücken, also die Schulterblattbereiche. Und deswegen kann man nicht sagen, dass das in einem Bereich nur zu finden ist, sondern man muss es funktional angehen.
Und welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie dann? Wie groß ist das Spektrum?
Na, das Spektrum ist sehr groß, weil wir ja verschiedene Behandlungsarten haben. In der Regel empfiehlt es sich erstmal eine Schmerzreduktion mit bestimmten Techniken. Das können Weichteiltechniken sein aus der manuellen Therapie. Eine reine Massage, also eine reine klassische Massage, ist von den medizinischen Leitlinien nicht mehr zu empfehlen. Man sollte so schnell wie es geht in die Aktivitäten reinkommen. Das heißt also den Patienten nicht nur passiv behandeln, sondern auch direkt in den ersten Einheiten schon Übungen oder auch Gedanken zu einer besseren Körperwahrnehmung mitgeben.
Also weniger Massage, das erstaunt mich jetzt erst. Ich dachte, das wäre eine der Hauptmaßnahmen von Physiotherapeuten gegen Verspannungen. Aber das ist nicht mehr der Fall, schon lange nicht mehr, oder?
Das ist nicht mehr der Fall. Ja. Also wir sind sehr viel mehr in die Aktivität orientiert.
Wenn vielleicht nochmal zurück oder konkreter zu den Muskelverspannungen. Was ist denn da das Beste? Soll man verspannte Muskeln eher dehnen oder soll man sie eher entspannen?
Man nimmt so ein Potpourri von allem. Mhm. Also wenn man anfängt, den Muskel erstmal mit einer Massage zu entlasten, mit einer Weichteiltechnik nenne ich das, dann haben wir da eine entsprechende Entspannung in der Muskulatur selber. Aber die Aktivität in einem Muskel wird dadurch eher geschult, dass er auch in eine symmetrische Haltung wieder reinkommt. Und das bekommen wir dann mit den Übungen. Mhm. Die Dehnungen kommen dazu, wenn wir im Sport belastet haben und da eine entsprechende Verlängerung wieder nach einer harten Kontraktion brauchen.
Also wichtig ist eben auch, dass man in die Aktivität kommt, das haben Sie schon gesagt. Physiotherapie ist jetzt keine Wellnessbehandlung, nach dem Motto, ein bisschen Massage tut jedem gut, auch das haben wir gelernt. Bei einer Physiotherapie kann es ganz schön zur Sache gehen und manchmal tut sie auch weh. Mirko Smiljanic war bei einer Physiotherapiesitzung dabei.
Da liegt er mit leicht schmerzverzerrtem Gesicht, die linke Schulter etwas angehoben, damit sie möglichst wenig Kontakt zur Behandlungsliege hat. Der 50-Jährige leidet sichtlich.
Ich habe Schulterschmerzen, die wahrscheinlich mal eine Weile nicht richtig bewegt, weil ich eine Hand-OP hatte. Und das verschleppt sich dann und dann ist die Schulter eingesteift. Und die Frau Flügge sorgt dafür, dass ich wieder in Wallung komme.
Christel Flügge ist Physiotherapeutin in Köln, eine Frau alter Schule, die sich nicht nur auf die Befunde bildgebender Verfahren verlässt, sondern lädierte Muskeln und Sehnen ertasten kann.
Also das ist jetzt in der Elevation das Ende der Bewegung. Als wir anfingen, waren wir hier bei 90 Grad und ich dehne jetzt einfach passiv die Schulter, so wie er es aushalten kann. Er darf auch jaulen, er darf auch jammern.
Was er auch tatsächlich tut. Vorsichtig drückt Christel Flügge den Arm herunter, erreicht aber rasch einen Punkt, über den sie nicht hinausgehen kann. Einige Bewegungsabläufe haben sich in der mittlerweile mehrwöchigen Therapie verbessert. Bei anderen steht der Erfolg noch aus.
Sehr eingeschränkt ist die Rotation in beiden Richtungen, sowohl die Außenrotation wie auch die Innenrotation. Und wenn ich von der einen Rotationsform in die andere gehe, also von der Außenrotation in die Innenrotation, das ist teuflisch.
Was dem Gesicht des Patienten anzusehen ist. Die Schmerzen sind übrigens ein Grund, warum solche Übungen ohne physiotherapeutische Unterstützung zu Hause unmöglich zu machen sind.
Sie gehen selbst nur bis an den Schmerz ran und können sich einfach auch nicht so pisacken, darf ich jetzt mal sagen.
Im nächsten Schritt sucht Christel Flügge an der Schulter verspannte Muskeln.
Und die suche ich mir jetzt raus und massiere die ein bisschen. Das heißt, ich mache eine sogenannte Triggerbehandlung. Ich drücke also auf die Verspannung drauf, halte ein bisschen fest, ziehe am anderen Ende des Ellenbogens ein bisschen, um das zu lösen, manuell zu lösen.
Trotz aller Schmerzen um Schmerztabletten hat der Patient immer einen großen Bogen gemacht.
Nee, also kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da mal was genommen habe.
Gegen Ende der Therapiesitzung bekommt der 50-Jährige noch zwei Übungen als Hausaufgaben. Nur so lasse sich die Schulter auf Dauer erfolgreich mobilisieren.
Wenn die Patienten zu Hause nichts dran tun, dass sie die Übungen machen, die sie aufgetragen bekommen, dann geht es auch immer wieder zurück, wenn sie verkrampft vor der Klotze sitzen und den Arm anlegen und unten halten. Wie soll es dann besser werden?
Physiotherapie bei Schulterschmerzen, ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Muskelverspannungen, wenn Nacken, Hals und Schulterschmerzen. Unsere Studiogäste sind die Physiotherapeutin Dagmar Schlaubitz aus Budenheim bei Mainz und der Orthopäde Professor Stefan Rehardt. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Agaplesion Markus Krankenhauses in Frankfurt am Main. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464, das ist die Nummer des Deutschlandfunk Hörertelefons. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Rehardt, in dem Beitrag eben ging es viel um Schmerzen und der Patient, den wir gehört haben, der berichtete, dass er um Schmerzmittel grundsätzlich einen großen Bogen macht. Ist das grundsätzlich der richtige Weg?
Es ist ein Weg. Persönlich tendiere ich nicht dazu, Schmerzmittel zu verteufeln, denn an bestimmten Punkten haben sie einen guten Zweck und helfen zum Beispiel, die krankengymnastische Therapie auch zu erleichtern und den Patienten erträglich zu machen.
Verläuft da für Sie die Grenze? Wann machen Schmerzmittel jetzt konkret Sinn, wann machen sie keinen Sinn?
Die machen immer dann Sinn, wenn man ohne diese Schmerzen nicht gut bewegen kann. Und ich sage oft meinen Patienten, es geht mehr darum, sie möglichst kurz einzusetzen, so dass sie eine Hilfe darstellen, um die Beweglichkeit wieder zu erreichen. Und sobald man darauf verzichten kann, kann man sie auch wieder weglassen. Insofern ist es wichtig, dass sie nicht chronisch dauerhaft einfach so genommen werden, sondern dass sie gezielt für einen bestimmten Zeitraum eingenommen werden und dann auch wieder zusammen überlegt wird, ob man sie weglassen kann.
Schmerzen können ja auch chronifizieren, das heißt, sie fangen erstmal mit einer Ursache an und dann gehen sie immer weiter, ohne dass diese Ursache noch da ist. Spielt das bei dieser Entscheidung auch eine Rolle?
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, denn wir wollen den Patienten aus dem Schmerz herausbekommen. Da sind Medikamente auch nur ein einziger Ansatz. Man fügt das immer in einen ganzen Kontext von unterschiedlichen Maßnahmen. Und wenn jeder ein bisschen beiträgt, dann kann es sein, dass die Medikation oft bald auch wieder erübrigbar ist.
Wir haben schon vorhin am Rande ein bisschen über Verschleißerscheinungen gesprochen. Die können im Alter eben auch im Hals- und Nackenbereich auftreten. Welche Verschleißerscheinungen sind da so besonders häufig?
Vor allen Dingen sind es die Arthrosen, zum Beispiel von den kleinen Wirbelgelenken. Auch Zwischenwirbelscheiben, die Bandscheiben, können sich durch Wasserverlust im Laufe des Lebens oder durch Nutzung verengen, verkürzen und dann entstehen entweder Instabilitäten in der Halswirbelsäule oder aber es kommt tatsächlich zu einsteifenden Arthrosen. Beides ist unangenehm und kann Schmerzen verursachen. Und dann gilt es, die Diagnose richtig zu stellen und eine Therapie einzuleiten.
Stichwort Therapie, Frau Schlaubitz. Wie können denn Physiotherapeuten bei solchen altersbedingten Verschleißerscheinungen helfen?
Bei den altersbedingten Verschleißerscheinungen muss man gucken, inwiefern der Schweregrad der Beschwerden gerade in dem Moment, in dem akuten Zustand dann sind, muss ich erstmal die Schmerzen so reduzieren, also das Drumherum um das verschlissene Gelenk so schmerzfrei bekommen oder eventuell auch über Muskulatur aufbauen, damit einfach die Situation ein bisschen verbessert wird, damit der Patient einfach besser im Alltag zurechtkommt.
Nehmen wir mal sowas wie die Verschleißerscheinung an der Bandscheibe, auch im Halsbereich. Das hat ja sicherlich auch starke Auswirkungen. An dem konkreten Beispiel, wie würden Sie da vorgehen?
Ich erhebe erstmal mit einer Anamnese und mit einem physiotherapeutischen Befund die mögliche Ursache. Also beispielsweise, ob Muskulatur so stark verspannt ist, dass man eine Bewegungseinschränkung hat. Dann würde ich erstmal über die Muskulatur arbeiten. Wenn ich weiß, dass der Nerv mit betroffen ist und hat einen entsprechenden Druck, den er über die Muskulatur oder über die ausgetretene Bandscheibe bekommt, dann kann man das mit einer leichten Zugentlastung erstmal schmerzfreier handhaben, dann mobilisiere ich eventuell auch die Nervenleitbahn, also der Nerv, der in der Hülle liegt, sodass der eine gewisse Elastizität wieder bekommt und Flexibilität bekommt. Und zum Schluss muss ich dann wieder gucken, dass die Muskulatur das Ganze stabilisiert.
Herr Professor Rehardt, Schultern, Hals und Nacken sind durch einen sehr kompliziertes Wechselspiel durch Muskeln und Sehnen miteinander verbunden. Und in diesem Zusammenhang tritt als Problem recht häufig das sogenannte Impingement-Syndrom auf. Was ist das überhaupt?
Impingement bedeutet Einklemmung und grundsätzlich ist das ein Problem, das ganz gezielt an der Schulter bekannt ist, nämlich dass Strukturen zwischen dem Schulterkopf und dem Schulterdach einklemmen. Da hier die sogenannte Rotatorenmanschette, eine Muskulatur verläuft, die den Oberarmkopf, den Arm bewegt, ist das ein besonderer Bereich, der degenerativen Prozessen ausgesetzt ist und der bei Bewegungen von dem Arm schnell zu dieser Einklemmung der Manschette, der Muskelmanschette zwischen dem Oberarmkopf und dem Schulterdach auftritt.
Und was macht man dagegen?
Man muss schauen, und hier ist tatsächlich die ordentliche Anamneseerhebung, also die Krankengeschichtserhebung und die körperliche Untersuchung wichtig, sowie die Bildgebung. Also von der Sonographie, der Ultraschalluntersuchung bis über Röntgen und MRT muss man genau schauen, in welchem Zustand, wenn man bei der Rotatorenmanschette bleibt, diese Rotatorenmanschette ist. Und dann kann es sein, dass krankengymnastische Beübung plus Medikamente plus Stromtherapie, Entspannung, es gibt ganz viele Möglichkeiten dort einzugreifen, dass man dann Linderung schaffen kann, bis hin zu Spritzen in diesem Fall. Es kann aber auch sein, dass Entzündungen in dem Gelenk eine Rolle spielen oder Kalkbildungen oder andere Ursachen, Tumoren, eine Rolle spielen, sodass es gilt, erstmal ordentlich die Diagnose über alle Mechanismen zu sichern.
Frau Schlaubitz, wie weit werden Physiotherapeuten da einbezogen? Kriegen Sie diese ganzen Unterlagen, die dann dabei entstehen, haben Sie die auch zur Verfügung?
In der Regel schon. Also wir bekommen neben dem Rezept, was wir vom Arzt erhalten, bekommen wir auch die entsprechenden Befunde. Wenn nicht, fragen wir nach, weil für uns ist es genauso wichtig, dass wir wissen, wo befindet sich die Ursache. Gehe ich erstmal schmerzreduzierend rein oder kann ich schon entsprechend beüben, sodass wir da gucken müssen, einfach was liegt uns vor. Und wir können mit einer guten Physiotherapie häufig dann eine Operation auch vermeiden.
Mhm. Und welche Spannbreite der Möglichkeiten bei der Physiotherapie haben Sie jetzt speziell bei so einem Impingement-Syndrom?
Also beim Impingement-Syndrom geht man erstmal an die Schultermuskulatur entsprechend, sodass da eine Entspannung stattfindet. Wir arbeiten die eigentlich direkt auch in die Aufrichtung rein, weil in dem Moment, wo ich den Schulterbereich und den Schulterkopf wieder ein bisschen nach hinten hole, also in die Aufrichtung, entlaste ich auch diesen ganzen Bereich, in dem diese Sehnenstrukturen verlaufen. Und damit bekomme ich schon mal eine erste Entlastung.
Mhm. Professor Rehardt, kommen wir nochmal zu den Fehlstellungen, die durch falsche Körperhaltung entstehen. Es gibt, darauf bin ich gestoßen in der Vorbereitung, es gibt den sogenannten Handy-Nacken. Das klingt irgendwie interessant und jeder ahnt so in etwa, worum es geht. Was ist genau ein Handy-Nacken?
Ich glaube, die Tatsache, dass manche Menschen ihr Handy oder den Telefonapparat generell zwischen dem Kopf und der Schulter einklemmen, führt bei längeren Gesprächen genau zu diesem Handynacken. Ja. Die haben dann zwar die Hände frei, um andere Dinge noch zu erledigen auf dem Weg, aber es ist schon eine längere, starke Verspannung aller Strukturen, die das Telefon halten. Und das bedeutet oft eine Überlastung. Dann ist man im Gespräch konzentriert auf die Inhalte und nicht auf seine Haltung, sodass es rasch zu einem Beschwerdebild kommen kann.
Wenn man so Dauertelefonierer sieht, die halten den Kopf immer so ein bisschen nach vorne und nach unten gebeugt. Ich weiß nicht, warum es ist. Frau Schlaubitz, ist das eher eine schlechte Haltung beim Telefonieren?
Also wir sehen das ja bei unseren Patienten häufig schon im Wartezimmerbereich. Ja. Da, wenn ich da vorbeihusche, dann erinnere ich oft schon mit einem kurzen Blick oder mit einem kurzen Aufruf daran, dass sie sich vielleicht wenigstens ein bisschen aufrichten dabei, weil in dem Moment, wo man sich mit dem Handy beschäftigt und man viel tippt, gerade bei den Jüngeren, aber mittlerweile auch bei unseren älteren Patienten, versinkt man so fast in das Handy rein. Ja. Und ich nenne das immer so liebevoll den Schildkrötennacken und Schildkrötenhals, weil man einfach so in das Handy eintaucht. Und ja, da geht natürlich die Streckung der Halswirbelsäule verloren.
Also beim Handy telefonieren, den Nacken strecken, wäre das der Tipp?
Ja, zum Beispiel.
Okay. Unser Schwerpunktthema heute: Muskelverspannungen, wenn Nacken, Hals und Schulter schmerzen. Unsere Studiogäste sind die Physiotherapeutin Dagmar Schlaubitz aus Budenheim bei Mainz und der Orthopäde Professor Stefan Rehardt. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Agaplesion Markus Krankenhauses in Frankfurt am Main. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon in Hannover oder zumindest in der Nähe von Hannover ist Herr Berg. Guten Morgen, Herr Berg.
Ja, guten Morgen. Berg hier, ja.
Wir hören Sie. Mit welchem Problem müssen Sie sich herumärgern?
In früheren Jahren hatte ich Verspannungen im Lendenbereich. Die treten in den letzten Jahren gar nicht mehr auf. Jetzt immer wieder, dass ich den Kopf nicht drehen kann, dass ich die Arme nicht richtig bewegen kann. Und seit einem halben Jahr etwa Arthrose hat mir ein Chirurg diagnostiziert, hätte ich in der Schulter. Mhm. Und die verschaffe ich mir Erleichterungen mit TENS.
Das wäre jetzt Ihre Frage, ja?
Ja, kann man das noch weiter erleichtern?
Herr Berg, ich gebe die Frage mal an Professor Rehardt weiter.
Ja, Herr Berg, TENS ist eine Möglichkeit, Schmerzen zu lindern, aus einem ganzen Strauß von weiteren Maßnahmen. Sie könnten, nachdem gesichert ist, wie stark die Arthrose an der Schulter ist, degenerative Veränderungen an der Halswirbelsäule gibt es ja auch. Wenn also an der Schulter die Diagnose gesichert ist, können Sie mit Krankengymnastik, mit Medikamenten, mit Strom, Sie können mit Wärme, gegebenenfalls auch mit Infiltrationen und entspannenden Techniken gucken, dass Sie die Beschwerden in den Griff bekommen. Wenn das gelingt, scheint mir, ist es nicht nötig, Sie zu operieren.
Ich glaube, das war
die Behandlungsmaßnahme mit 6-mal, Gymnastik.
Also Krankengymnastik oder Physiotherapie, das wäre eine Ergänzung dann, wenn ich Herrn Professor Rehardt richtig verstanden habe.
Richtig. Grundsätzlich ist es so, dass die Therapie mit 6-mal nicht sehr viel erscheint, aber man kann auch eigenständig üben und lernen Sie die Übungen und versuchen Sie, sie zu Hause auch auszuführen.
Viel Erfolg dabei, Herr Berg. Vielen Dank für den Anruf. Und in Berlin begrüße ich Frau Schinkel am Telefon. Guten Morgen, Frau Schinkel.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe eine Frage. Ich habe im Winterhalbjahr sehr viel gestrickt und hatte ein kompliziertes Muster, wo ich den Arm immer etwas stark belasten musste, den rechten. Und nun habe ich seit längerer Zeit, ich bin auch zu spät zum Orthopäden gegangen, Beschwerden im Schultergelenk in den Arm ziehend. Nun hat er mir eine Kortisonspritze ins intraartikulär, das hat mir sehr gut getan. Und jetzt kommt eine Hyaluronkur anschließend. Nun meine Frage, Hyaluron ist ja eigentlich arthrotisches Aufbaupräparat. Hilft das auch bei so einem Überlastungsschaden der Schulter? Das ist meine Frage.
Ja, Herr Professor Rehardt.
Grundsätzlich wäre ich sehr vorsichtig mit Infiltrationen. Die haben einen gewissen Platz in der Therapie, aber das ist lange nicht der erste. Es gibt eine ganze große Menge von Maßnahmen, die man betreiben kann, bevor man an Spritzen denkt.
Ja, ja.
Außerdem ist dieser Schmierstoff Hyaluronsäure nur in bestimmten Stadien wirklich angebracht. Mhm. Und ich meine, es ist für den Moment verzichtbar. Ich würde erst alles andere ausprobieren, bevor ich daran denke und grundsätzlich eher davon abraten an der Schulter.
Mhm. Okay. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank für...
Danke. Ja, wiederhören. Danke.
Danke, Frau Schinkel. Und in Bremen ist jetzt Herr Kukolka am Telefon. Herr Kukolka, ja. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich hatte vor einer Woche am Sonntag da im Durchzug gesessen. Außerdem hatte ich mit einer langen Stange den Wein abgemacht und da habe ich gemeint, eine Zerrung. Aber jetzt wurde das immer schlimmer. Dann bin ich zum Hausarzt, der sagt, das sind Pusteln, es könnte eventuell eine Gürtelrose sein. Der hat mich zum Hautarzt geschickt. Der hat mir dann zusätzlich dieses Aciclovir AL800 verschrieben. Und vom Hausarzt hatte ich Ibuflam 600 gekriegt. Jetzt habe ich Schmerzen, die nicht permanent sind, die treten auf und die sind kaum zu ertragen.
Leider.
Ich passiere das Zeug.
Das klingt irgendwie so, als sollten Sie die Medikamente eher absetzen. Also das wäre jetzt mal eine intuitive Annahme, Herr Professor Rehardt.
Das Gegenteil ist der Fall.
Aha,
gerade
gut,
in diesem
gut,
Fall
Experten hier haben.
Mit dem Herpes Zoster, dieser Erkrankung der Gürtelrose, ist es besonders wichtig, einmal diese nach heutigem Kenntnisstand beste Medikation Acyclovir zu nehmen und auch Salben zu nutzen dazu. Und vor allen Dingen muss man die Schmerzen reduzieren. Die können unerträglich sein, das berichten sehr viele Patienten. Also ich rate dazu, ein stärkeres Medikament als das Ibuflam zu nehmen. Lassen Sie sich noch einmal vom Dermatologen oder vom Orthopäden beraten. Sie brauchen mehr, damit Sie in den Momenten des Schmerzes sicher behandelt werden.
Ja, ich habe noch so ein Paracetamol, so ein Dafalgan.
Ich glaube, das reicht nicht. Sie werden ein Schmerzmittel benötigen, das nicht nur antientzündlich wirkt, sondern vor allen Dingen die Schmerzen sicher reduziert.
Ja. Viel Erfolg bei der Behandlung. Und vielen Dank für den Anruf. Uns haben auch viele E-Mails erreicht. Frau Bauer fragt, wie gut oder auch schlecht ist Radfahren für den Nacken, vor allem in Bezug auf Verspannungen. Frau Schlaubitz, wie ist das mit dem Radfahren? Da hält man den Kopf ja doch schon so ein bisschen verkrampft.
Ja, Frau Bauer, guten Morgen. Ich kann das Radfahren nur wärmstens empfehlen. Und zwar in dem Moment, wenn das Fahrrad richtig eingestellt ist. Wir fördern oder unterstützen jegliche Form von sportlicher Aktivität. Und es hängt natürlich davon ab, ob Sie auf dem flachen Land fahren, ob Sie sportlich aktiv sind, ob Sie das Fahrrad als Hollandfahrrad oder als Mountainbike nutzen. Und da ist es ganz wichtig, dass dieser Schulter-Nackenbereich entsprechend entlastet wird mit einer guten Einstellung des Lenkers und der Sattelhöhe.
Ein anderes Mail kommt von Frau Thomas aus Weimar. Sie sagt, ich dachte auch seelische Probleme oder Stress können Ursache für massive und chronische Muskelverspannungen sein. Das wurde noch gar nicht genannt, da hat sie recht. Müsste das nicht auch Beachtung bei der Therapie finden, Frau Schlaubitz?
Das findet auf jeden Fall Beachtung, denn die seelischen Komponenten schlagen sich einfach auf der in Anführungsstrichen Baustelle des Körpers wieder, die sowieso schon betroffen ist. Also wenn ich eine Magenproblematik habe, dann kriege ich eher eine Verstärkung der Magensituation. Wenn ich eine Verspannung in der Halswirbelsäule oder im Rücken habe, dann können sich seelische Druckbeschwerden einfach auch da dann niederlassen. Und das muss dann entsprechend mit einer entspannenden Maßnahme gelöst werden.
Am Telefon ist jetzt Herr Winter aus Bayreuth. Guten Morgen, Herr Winter.
Ja, guten Morgen.
Welches Problem treibt Sie um?
Es ist eigentlich kein Problem, sondern ein Vorschlag, zwei Themen noch in die Sendung mit aufzunehmen.
Na, gerne.
Und zwar einmal der Einfluss des Stoffwechsels auf die Neigung von Muskulatur, sich zu verkrampfen. Da denke ich an einen Vortrag Säure-Basen-Haushalt, der hier in Bayreuth mal gehalten wurde von einem Dr. Töth aus Österreich, der die
Jetzt müssten wir natürlich den Dr. Töth hören, das ist jetzt leider nicht möglich.
Ja,
aber es geht Ihnen um die Ernährung.
Aus seiner Praxis, aus seiner Erfahrung bei der Betreuung der Skispringermannschaft zum Beispiel oder bei der Geburtshilfe, dass wenn ein Organismus übersäuert ist, dass dann die Muskeln verspannt sind und die Gelenke nicht mehr so beweglich sind. Und dass man dann eben Kalium, Magnesium und solche Dinge dazu nimmt, damit man Ablagerungen, die sich da gebildet haben, also Stoffwechselendprodukte, dass die aufgelöst und wieder ausgeschieden werden aus dem Körper. Das habe ich praktiziert, hat gut funktioniert.
Also Sie haben gute Erfahrungen damit gemacht.
Ja.
Herr Professor Rehardt, welche medizinischen Erkenntnisse gibt es zu diesen? Ja, sind das Nahrungsergänzungsmittel? Ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
Grundsätzlich, Herr Winter, ist es immer so, wenn Strukturen gestört sind, auch bestimmte Stoffwechselprozesse gestört sind, kann es gut sein, dass das sich an vielen Punkten niederschlägt. Ich halte es für gefährlich, sich auf einzelne Punkte zu kaprizieren und den Säure-Basen-Haushalt alleine in die Verantwortung zu nehmen. Es ist eher wichtig, dass man insgesamt eine positive Lebenseinstellung hat mit Sport, mit gesunder Ernährung, mit Gewicht im Griff halten und auf sich achtet, dann spielen wahrscheinlich Details nicht so sehr die Rolle.
Also sehr Säurenbasenhaushalt ist ein Aspekt einer von vielen, aber es ist sehr wichtig und sehr gut, dass Sie uns darauf hingewiesen haben. Vielen Dank, Herr Winter. In Schleswig-Holstein ist Herr Hoffmann am Telefon. Guten Morgen, Herr Hoffmann.
Ja, guten Morgen. Ja, ich habe mal sehr interessiert zugehört und all diese Hinweise, die für die Nackenwirbelsäule und Halswirbelsäule gegeben wurden, schienen mir übertragbar für den Bereich Lendenwirbelsäule. Mhm. Ich selber bin da sehr stark betroffen durch irgendeinen streuenden Krebs, sodass MRT und CT darauf dann hinwiesen, dass der inzwischen die gesamte Knochensubstanz von diesem Krebs betroffen wurden. Und ich habe also die größten Beschwerden, haben sich jetzt von der Brustwirbelsäule auf die Lendenwirbelsäule verzogen.
Also das ist natürlich auch eine sehr ernsthafte Erkrankung, die Sie
ja,
da haben.
Ja, das ist wohl richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht die alleinige Ursache ist, sondern eben auch meine jahrelang andauernde Unbeweglichkeit. Ich habe also mehr im Halbliegen irgendwelche Arbeiten verrichtet, sei es am PC oder am Hörer, also nicht Hörertelefon, aber Rundfunk. Und deswegen ist vielleicht sogar die ganze Muskulatur inzwischen ungeübt, diese tragende Funktion zu übernehmen.
Das ist natürlich jetzt schwierig, sozusagen alles so ganz herauszufinden. Und schmerzhaft ist es dabei natürlich auch noch alles. Ich gebe das mal vorsichtig an Professor Rehard weiter. Diese Verbindung zwischen Lendenwirbelsäule und Halswirbelsäule, ist die so, kann man die so einfach herstellen?
Ja, ich glaube schon. In dem besonderen Fall hier scheint es zwei Probleme zu geben. Einmal diese hässliche Krebserkrankung, die ihren Anteil am Knochen ausübt und zu Schmerzen führt. Und das andere ist die Tatsache, dass jemand, der Lendenwirbelsäule Probleme hat, auch an der Halswirbelsäule nicht ganz unbeteiligt sein wird oder umgekehrt. Insofern kommt das Berufliche und diese langen Zwangshaltungen, die sie erleben mussten, dazu. Und es gilt offensichtlich beides, den Krebs und die Probleme im Bereich der Muskulatur und der Gelenke und der Knochen zu adressieren.
Mhm. Reicht Ihnen das als Antwort?
Ja, das ist nämlich meine Vermutung gewesen, dass man zumindest die Hinweise, die Sie für die Halswirbelsäule gegeben haben, auch gut für diese andere Therapie anwenden könnte oder beachten könnte.
Ja, vielen Dank für diesen Hinweis und wir wünschen Ihnen alles Gute, denn das ist ja keine leichte Situation, in der Sie sind. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Zurück zu unserem Schwerpunktthema: Muskelverspannungen, wenn Nacken-, Hals- und Schulterschmerzen. Unsere Studiogäste sind die Physiotherapeutin Dagmar Schlaubitz aus Budenheim bei Mainz und der Orthopäde Professor Stefan Rehard, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Agaplesion Markus Krankenhauses in Frankfurt am Main. Und Sie können uns noch weiter anrufen: 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk Hörertelefons. Und in Berlin begrüße ich Frau Klose. Guten Morgen, Frau Klose.
Hallo, guten Morgen. Danke für den Rückruf. Ich habe keine Verspannung. Ich bin jetzt 84 und bin schon vor 2 Jahren, war das, in einem Restaurant beim Aufstehen, wurde ich ohnmächtig, bin gestürzt und hatte neben anderen Dingen noch eine totale Ruptur der Spinatus. Oh Gott, ich vergesse das Wort.
Aber ich sage Ihnen, der Rehard nickt schon mit dem Kopf. Ich glaube, er kann uns jetzt genau erklären, wie das heißt.
Ja, Spinatus.
Die Supraspinatus-Sehne.
Super, ja, genau.
Das ist die wichtigste Sehne, die den Oberarmkopf, den Arm damit bewegt, von einem Teil von der Rotatorenmanschette.
Ja, mein Hausarzt hatte mir abgeraten zu einer Operation und das habe ich ihm eigentlich ein bisschen übel genommen. Denn ich kann den Arm ja, also wenn ich ihn hochhebe, geht gar nicht. Nur mit dem linken, mit der linken genau. Hand kann ich ihn nach oben schieben, den Arm, das geht. Wenn ich also bei uns auf, in Berlin auf einer Rolltreppe stehe und mich schubbelt einer an und ich müsste mich rechts festhalten, stürze ich unweigerlich.
Das ist leider genau die Funktion von dieser Muskulatur und von der Rotatorenmanschette, dass man den Arm nutzen kann und wenn die Supraspinatussehne gerissen ist, dann ist das teilweise nicht mehr möglich und man kann sich auch nicht gut schützen. Wobei der Orthopäde insofern recht hat, als die direkte Wiederherstellung dieser gerissenen Sehne, die macht im Alter von 84 Jahren, mit allem Respekt, sie klingen sehr jung, die macht keinen Sinn. Wenn da eine Problematik von Schmerzen und Funktionseinschränkung besteht, dann nutzt es nur, eine inverse Prothese einzubauen. Das ist eine recht große Operation, die aber, wenn man das richtig sauber miteinander bespricht und wenn es angezeigt ist und ihnen hilft im täglichen Leben, eine ganz große Erleichterung bringen wird.
Das ist aber jetzt, ich sag mal, eine Nachricht, die muss man erstmal verdauen, denn wenn so wie Frau Klose das beschreibt, das ist ja schon eine erhebliche Einschränkung, wenn man den Arm, und ich glaube, es ist ihr rechter Arm, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, natürlich, immer ist es immer rechts.
Dann ist also, wenn man den rechten Arm nicht so richtig anheben kann, das ist ja eine unglaubliche Beeinträchtigung im Alltag.
Ich bekomme hier richtig behindert vor.
Das ist wahr und man könnte Linderung schaffen an dem Punkt, an dem es sonst nicht mehr beherrschbar ist. Also wenn Schmerzen bestehen, die nicht anders kopierbar sind, wenn Funktionseinschränkungen besteht. Ohne Schmerzen würde ich mir überlegen, ob das operiert werden muss. Da gibt es krankengymnastisch und andere Möglichkeiten der Therapie.
Wir haben ja das Glück, Frau Klose, dass ja auch eine Krankengymnastin hier ist, eine Physiotherapeutin, Frau Schlaubitz. Haben Sie einen Tipp für Frau Klose?
Frau Klose, Sie sagten ja, dass dieser Unfall 2 Jahre her ist. Und hatten Sie in der Zeit denn auch Physiotherapie erhalten? Konnte man
Nicht für den Arm. Durch den Unfall ist eine andere ungute Situation entstanden, durch die Halswirbelsäule, die sie stukt. Und da hat sich dann der Arzt darauf versteift. Mhm. Also da habe ich dann immer eigentlich nur Massagen bekommen, weiter nichts.
Also das wäre wahrscheinlich eine Option gewesen, auch die Schulter ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen. Sie können trotzdem mit einer Physiotherapie, mit einer manuellen Therapie und mit Weichstelltechniken, mit vor allen Dingen auch Muskelübungen oder Muskelkräftigen, die Muskulatur, die drumherum noch ist, so aufbauen, dass diese Sehne ein bisschen Entlastung bekommt.
Jetzt auch noch in dem hohen Alter?
In dem hohen Alter und auch nach 2 Jahren können wir da zumindest eine Schmerzreduktion erreichen und vielleicht eine mehr an Sicherheit für ihren Alltag.
Und ich mache auch schon immer jeden Tag kleine Übungen, also das mache ich auch schon.
Aber lassen Sie die vielleicht nochmal kontrollieren von der Physiotherapeutin und nehmen nochmal so Behandlungseinheiten wahr, damit Sie da nochmal auf der sichereren Seite sind. Wir werden es nicht mehr in den Griff bekommen, 100%, aber es wird bestimmt eine Erleichterung stattfinden.
Ich bedanke mich bei beiden sehr herzlich, auch bei dem Kommentator. Danke, tschüss.
Danke für den Anruf. Danke. Vielen Dank, Frau Klose. In Stuttgart ist jetzt Frau Weißbach am Telefon. Guten Morgen, Frau Weißbach.
Guten Morgen nach Berlin, nach Köln.
Nach Köln, sehen, ne?
Ja. Meine Beschwerden sind folgendermaßen, und zwar täglich. Ich lege mich zum Schlafen nieder und manchmal ist es auch unterm Tag nachher, entwickelt sich ein dermaßen Spannungsgefühl aus vom Nacken raus bis zur Hälfte des Hinterkopfes hoch. Und am anderen, also die Nacht geht dann meistens auch immer gleich mit dem gleichbleibenden Schmerz vorbei. Und am anderen Morgen entwickeln sich Kopfschmerzen, die dann so hochsteigen und von hinten vom Hals in die Schädeldecke hochwandern. Die sich dann aber im Laufe des Tages wieder abbauen. Ich nehme an, unter der Bewegung, ob das eine Rolle spielt, ich weiß es nicht. Was ich beobachte ist, wenn ich Gymnastik mache, ein wenig Linderung, weh, aber nicht zu viel. Und ich bin unsicher. Soll man die Kopfdehnen drehen, nach vorne, nach hinten? oder ist es so?
Ja,
ich habe
ja
die verschiedenen Kissenarten ausprobiert, habe die orthopädischen Kissen probiert, habe das Federkissen probiert, keine Veränderung festzustellen.
Und eigentlich sollte ja in der Nacht und beim Schlafen Entspannung eintreten und nicht eine Anspannung.
Ja.
Frau Schlaubitz.
Mhm. Frau Weißbach, Sie sagten ja, dass die Bewegung das Ganze wieder ein bisschen lindert und der Schmerz dadurch sich verändert, verbessert. Häufig hängt es damit zusammen, dass wirklich das Kopfkissen in Zusammenhang mit der Matratze gut ausgeglichen sein muss. Also das Kopfkissen, je nachdem, in welcher Schlaflage man sich befindet, sollte wirklich den Nacken gut unterstützen, damit eben da diese Verspannung über Nacht nicht auftreten. Und das kommt häufig mit der Matratze auch einher, sodass da die Schulter gut einsinken kann. Und diese Kombination muss auf jeden Fall über Nacht hergestellt sein.
Das ist eigentlich, wir haben vielleicht vor 4 Jahren oder sowas neue Matratzen unter dem Aspekt gekauft. Möglicherweise falsch beraten oder weiß es nicht.
Die Matratze sollte in der Regel ein bisschen weicher erscheinen, als Sie es eigentlich vielleicht empfinden und da gut gebettet drauf sein. Also eher auch ein bisschen einsinken und in den entsprechenden Zonen die Unterstützung erfahren. Schulter- und Hüftbereich.
Und der Kopfschmerz, der im Laufe des Tages dann wieder abnimmt und verschwindet, ist das irgendein Indiz auf irgendeine, möglicherweise eine ganz andere Erkrankung?
Das wäre jetzt eine Frage an Professor Rehhardt. Dann kann was anderes dahinter stecken.
Ja, grundsätzlich kann immer irgendetwas anderes dahinter stecken. Deshalb ist es nötig, eine umfassende Beratung und Diagnose zu sichern. Aber einen Rat, den ich Ihnen gerne insgesamt geben möchte, ist die Ausgewogenheit aller Maßnahmen. Und zwar sowohl des eigenen Lebens, also seelische Ausgewogenheit, berufliche, in der Freizeit, in der Familie, aber auch die Ausgewogenheit der Therapie ist wichtig. Man sollte sich nicht nur auf eins, auf den Schlaf, auf die Betten konzentrieren. Es ist auch wichtig, dass man einen vernünftigen Sport betreibt, Ausdauer, ein bisschen Krafttraining, sein Gewicht im Rahmen hält, die Ernährung beachtet, dann gezielt beüben, was an Defiziten orthopädisch oder krankengymnastisch festgestellt wird. Und vielleicht hilft Ihnen auch eine gewisse Form von Entspannungsübungen. Und ich würde das definitiv in Anspruch nehmen.
Ja, vielleicht ist das der Knackpunkt. Die Entspannung, weil ich bin ein Mensch, der aktiv ist und vielleicht manchmal auch zu
viel des Guten. Machen Sie manchmal zu viel des Guten. Machen Sie mal ein bisschen weniger.
Okay.
Vielleicht hilft das. Frau Weißbach.
Herzlichen Dank an Sie alle und wünsche noch einen schönen Tag.
Ja, Ihnen auch. Schönen Gruß nach Stuttgart.
Wiederhören.
In Menden begrüße ich jetzt Herrn Gobrecht am Telefon. Guten Morgen.
Ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen guten Morgen. Guten
Morgen. Und wir hören Sie über eine ganz wunderbare Leitung. Perfekt. Was hat Sie zu uns gebracht?
Ein Problem, wie folgt. Ich bin blind geworden, habe aufgrund der Blindheit Hände, die mich schützen wollen, dass ich irgendwo vorlaufe. Die sind in den Jahren jetzt alle so ein bisschen verkrampft hinten. Jetzt kommt das nächste Übel dazu. Ich habe durch dieses Abwehrverhalten Verkrampfungen im Nacken. Jetzt geht das Rauschen im Ohr los. Hat das damit etwas zu tun?
Herr Professor Rehhardt, hängt ein Rauschen, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Tinnitus ist oder nicht, hängt das eventuell?
Bornhardt sagt nein.
Aha.
Doch, das kann miteinander zu tun haben. Natürlich muss man andere Ursachen eines Rauschens im Ohr auch noch ausschließen. Da wäre eine Vorstellung beim HNO-Arzt sinnvoll. Grundsätzlich gibt es Verschaltungsmechanismen in dem oberen Bereich der Halswirbelsäule. Und ich glaube, Frau Schlaubitz wird hier noch Antworten finden, die Ihnen helfen, die Blindheit mit der Unsicherheit und der Verkrampfung wegzubekommen.
Ja, Herr Gobrecht, das ist eine große Problematik, weil Sie einfach über Ihre Erkrankung der Augen versuchen müssen, dem Ganzen vorzubeugen und die Schulter oder der Nackenbereich da entsprechend ausgeprägt ist und man versucht zu kompensieren. Die Halswirbelsäule ist da wirklich insofern behandelbar und da würde ich auch eher jetzt mal wirklich auch in eine passive Maßnahme empfehlen, dass man da eine manuelle Therapie mit einer Entlastung, mit einer leichten Traktion das Ganze unterstützt, sodass sie dann gerade im oberen Kopfwirbel, also die Kopfgelenke, die obere Halswirbelsäule entlasten, bis hin auch in eine ich nenne es mal Kieferbehandlung, weil die obere Halswirbelsäule mit dem Kiefer und dann entsprechend wieder mit dem Ohr zusammenhängt. Dadurch erhalten Sie garantiert eine Entlastung.
Weil Therapie bin ich, also manuelle Therapie, es wird also geknetet. Aber ich bin der Meinung, weil es tut auch schon teilweise sehr weh oben im Nackenbereich. Man geht dann auf dieses Drücken.
Die Triggerpunkte werden da wahrscheinlich angesprochen.
Ja.
Die Behandlung sollte sich wirklich im obersten Teil der Halswirbelsäule auch stattfinden.
Ja, und Kiefer? Fragezeichen?
Ja, das ist auch eine Behandlungstechnik aus der manuellen Therapie, sodass Sie da entsprechend über die Kopfgelenke, die oberen Halswirbelsäule, in die seitliche Gesichtshälfte rein die Triggerpunkte und auch die Muskulatur entsprechend entspannen. Und dadurch entlastet sich der Tinnitus.
Und dann könnte das Rauschen, das ist wie so ein, wenn Sie
das starten. Merken Sie schon während der Therapie, dass es dann nachlässt.
Sollte ich dann weiter versuchen.
Also ein Versuch ist es sicherlich wert, denn schiefgehen kann eigentlich nichts.
Nein, da kann nichts schiefgehen.
Wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Reden Sie nochmal mit Ihrer Physiotherapeutin darüber und eventuell hat die auch einen Kollegen, Kollegin in der Reichweite, der das dann auch nochmal auf andere Art und Weise probieren kann.
Die Ohren brauche ich jetzt noch ein bisschen, wenn die jetzt auch noch vonstatten gehen, weil eben das, wenn dieses Rauschen da ist und Sie gehen, dann haben Sie natürlich immer so ein Stück Widerhall ja jetzt im Auge, im Ohr auch noch. Wenn dieses Rauschen auftritt. Das ist natürlich ganz blöd, wenn du schon nichts siehst, dann versuchst du dich aufs Hören zu konzentrieren. Und wenn dieser Gehörgang dann jetzt auch noch nicht richtig funktioniert durch dieses Rauschen, dann verkrampft man sich in den Händen noch mehr.
Ja, klar. Und dann ist das so ein blöder Teufelskreis.
Ja, aus dem man euch schlecht rauskommt.
Ja, wir wünschen Ihnen aber, dass Sie da rauskommen. Vielleicht ist das ein Weg, den Sie gehen könnten. Schief gehen kann eigentlich nichts dabei.
Also weiterhin massieren.
Ja. Vielen Dank, wir wünschen Ihnen dafür alles Gute. Vielen Dank für den Anruf. Eine letzte Frage, es haben unheimlich viele Hörer gemailt und gefragt, wir alle wollen gerne selber was tun. Kleiner Tipp zum Schluss, wie kann man selber mit möglichst einfachen Mitteln sich vor Nackenschmerzen, Schulterschmerzen schützen?
Da darf ich vielleicht mit anfangen. Es gibt einfache und eher wenige Übungen. Ich tendiere mal dazu zu sagen, weniger ist mehr. Also machen Sie die Übungen, die Sie hoffentlich dann von einem erfahrenen Therapeuten gezeigt bekommen haben, ganz regelmäßig und immer kontinuierlich. Behalten Sie Ihre Disziplin bei, auch wenn der Schmerz mal weniger wird oder sogar dadurch sich ganz aus dem Leben schleicht. Aber halten Sie diese Aktivitäten bei, damit das eben erst gar nicht in diese Richtung weiter wieder aufkommt.
Herr Professor Rehardt, bewegen, bewegen, bewegen.
Ja, das ist ganz sicherlich eines der Hauptmaßnahmen. Ich rate dazu, eine Diagnostik zu betreiben, die alle möglichen Dinge ausschließt. Und wenn man dann klar hat, was ein Problem ist, dann ist mit Bewegung und Sport ganz sicherlich eine vernünftige Vorgehensweise gesichert. Ich würde zuletzt dazu raten, sich noch einmal Krankengymnastik 6-mal verschreiben zu lassen, Übungen gezielt zu erlernen und die in Disziplin und Kontinuität auszuführen.
Das war die Sprechstunde zum Thema Schmerzen und Verspannungen im Nacken-, Hals- und Schulterbereich. Herzlichen Dank an Dagmar Schlaubitz aus Budenheim bei Mainz und Professor Stefan Rehardt aus Frankfurt am Main.